we do have one more cast.
Hallo und herzlich willkommen zum Joker Podcast One More Cast hier am Samstag, den 15. April um 10.45 Uhr. Sitzen der liebe Nitzli, Liebke und meine Wenigkeit wieder zusammen, um für euch einen wunderschönen Podcast zu machen. Der letzte Podcast war ja ein bisschen aus der Reihe. Da möchte ich mich erstmal aufrichtig nochmal entschuldigen für meinen Partner, der heute wieder an meiner Seite ist und nicht feiern war. Sondern er hat gestern, was hast du gestern gemacht, Nils? Wie war deine Woche? Wie geht's dir? Erzähl uns mal ein bisschen. Hast du dich erholt vom Hangover letzte Woche?
Ja, erstmal Bonjour von meiner Seite aus.
Bonjour!
Bonjour!
Bonjour, ça va!
Ja, bei mir hört's nach dem Bonjour auf.
Und bei den Franzosen aber auch dann.
Und... Ja, also gestern war ein entspannter Freitagabend auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, auch für die heutige Folge tatsächlich. Habe ich noch mal ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Hm. Meine Woche war, ja, Vier-Tage-Woche war ganz gut, war angenehm.
Vier-Tage-Woche.
Ja, und ich habe ja, du als normaler Angestellter hast du ja Ostermontag gefeiert.
Ach ja, stimmt.
Ja, es war ja Ostern.
Vergessen.
Es war Ostern, richtig. Und genau, ich hatte eine Vier-Tage-Woche, die war ganz gut. Ich hatte ein bisschen was zu tun, habe auch, ich glaube, die längste Session mit dem Microsoft-Support in meinem ganzen Leben verbracht.
Why?
Long story short, eigentlich war es nur von dem Windows-PC Microsoft Office zu deinstallieren und wieder zu installieren. Da haben wir aber 3 Stunden dran gesessen.
Warum das denn?
Anfangs haben wir versucht, so Credentials rauszulöschen, weil die eventuell quer gehangen haben. Und ich habe vieles mit Googlen auch rausbekommen. Wie gesagt, Windows ist echt nicht meine Plattform. Vieles mit Googlen habe ich rausbekommen. Und ich hätte auch tatsächlich, also ich bin auch selber auf die Idee gekommen, das Office zu deinstallieren und wieder zu installieren, um es dann nochmal zu probieren. Mhm. Aber das haben wir dann auch gemacht natürlich. Ich meinte aber auch zu dem Microsoft Support, ja, alles klar, also das deinstallieren kann ich ja auch. Das ist ja, eine Standard Vorgehensweise, wenn irgendwas mit Programmen nicht funktioniert bei mir. Und da waren dann aber 4 Sprachpakete drauf, ja, von dem Office. Und jedes Office-Programm zu deinstallieren hat 20 bis 25 Minuten gebraucht, um das überhaupt zu deinstallieren. Und dann sitzt du halt da die ganze Zeit und der Microsoft-Support ist die ganze Zeit bei dir am Telefon und du schaust einfach nur aufs Display und wartest, bis endlich diese Deinstallation abgeschlossen ist. Und dann kannst du das ja wieder neu installieren. Dann ist das aber halt auch Benutzerverwaltung, heißt, du musst das funktioniert erst dann, wenn du dir diesen Task als Administrator irgendwie ausführst, erst dann funktioniert es und nicht vorher, wenn du es als normaler Benutzer installieren möchtest. Das war irgendwie ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Das so sah mein Mittwoch aus auf jeden Fall.
Was war denn das initiale Problem von Word?
Das war ein allgemeines Problem. Wenn Dokumente über Teams geöffnet werden, dann kommt eine Anmeldeschleife. Also du sagst, ich möchte Dokument X öffnen, egal ob PowerPoint, Word, Excel. Dann sagt er, ja, hier, ich öffne dir das Programm, aber melde dich doch mal an, um die Datei XYZ zu öffnen. Dann meldest du dich an, dann sagt er, ah, ist ja cool, ich habe das Programm offen, aber melde dich doch mal an, um Dokument XYZ zu öffnen.
Und mit dem Deinstallieren und Installieren ging's dann wieder?
Ja, auch richtig.
Cool.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dazu hätte ich auch nicht den Microsoft Support gebraucht. Aber es war halt vorher zeitlich bedingt halt auch nicht immer möglich, dieses Programm, also diese Vorgehensweise zu machen, weil der Herr hatte halt immer wenig Zeit bei seinen Terminen, die ich mit ihm vereinbart hatte. Und wie gesagt, das hat halt, also für 4 Pakete habe ich 1 Stunde gesessen, dann habe ich nochmal mehrere Anläufe gebraucht, um das zu installieren.
War das ja, im Remote so oder was?
Ja, genau.
Remote auf dem Rechner vom Kunden.
Richtig.
3 Stunden, ciao, Alter.
Ja. Boah. Natürlich war ja dann auch klar, dass ich mich danach auf jeden Fall erklären musste. Das habe ich auch sorgfältig gemacht, sodass man auch nachvollziehen kann, wie das zustande kam. Kommunikation ist der Schlüssel, sage ich dir.
Zu was?
Zu einem friedlichen Leben.
Ich habe tatsächlich
auf Bezug genommen auf unser letztes, auf unseren letzten Podcast und habe mein iPhone aufgeräumt in der Woche, also direkt eigentlich einen Tag nach unserem Podcast und habe ganz viele Apps gelöscht. Was glaubst du, also wie viele Apps hatte ich letztes Mal?
Weiß nicht, irgendwas mit 250 oder 225 irgendwas?
Ja, irgendwie sowas, über 200. Und ich habe aufgeräumt, jetzt kannst du mal raten, wie viele habe ich jetzt noch?
Ich sag 180, also ich sag einen Raum, zwischen 200, zwischen 170 und 180 Apps hast du jetzt drauf.
Mm-mm.
Weniger oder höher?
Weniger.
100.
Nee, Digga, ich habe noch 154 Apps.
Und hast du gut aussortiert auf jeden Fall?
Ich habe richtig krass aussortiert. Es geht bestimmt noch das eine oder andere, aber es sind halt auch dann, sag ich mal so, für Elektroauto viele Apps dabei, für irgendwo, wo man laden kann und so weiter, die man nicht oft benutzt, nicht benutzt. Oder für Portugal, wo ich da irgendwas eingekauft habe und so weiter. Die habe ich halt noch draufgelassen, wenn ich mal wieder da bin. Aber das war, sag ich mal, Step Number One, den ich gemacht habe. Und das, ja, was ich jetzt sage, das können auch Leute nachmachen. Ich habe quasi eine Feldstudie ausgeführt, die wirklich sehr, sehr erfolgreich war, muss ich sagen. Weil
eine Feldstudie, okay.
Und in diesen Apps inkludiert, die ich gelöscht habe, bin ich in die Bildschirmzeit gegangen und habe die Apps der letzten Wochen, die ich am meisten benutzt habe, die nichts mit Arbeit zu tun haben, die habe ich mit runtergelöscht. Das waren dann zum Beispiel Instagram, das war Twitter, das war, was habe ich denn hier noch gehabt? Safari, nein, Scherz. Ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall diese Apps runtergelöscht und habe einfach mal mich beobachtet, wie so der Alltag dann verläuft, quasi, wo man das Telefon nimmt und irgendwie, also das Lustige war wirklich, es sind halt, du hast ja immer wieder diese, sag ich mal, Reaktion, wo du das Telefon nehmen willst, weil du gerade nichts zu tun hast oder so, und du scrollst dann zu der Seite, wo eigentlich dann, sag ich mal, Twitter oder Instagram ist, dann merkst du so, okay, damn, was mache ich denn jetzt hier? Dann tippst du halt irgendeine andere App an, so richtig schön bescheuert, weißt du? Tippst einfach so drauf und machst die wieder zu. Auf jeden Fall, was richtig cool war, ist, dass jetzt nach einer Woche meine Bildschirmzeit, was würdest du sagen, um wie viel Prozent ist die obviously runtergegangen?
Ich sag 40%.
Ja, nicht also ganz. Also die wechselt zwischen 30% und 40%, sage ich jetzt mal. Ich habe öfters mal schon zwischendurch reingeschaut, aber ist auf jeden Fall krass runtergegangen, finde ich. Und die Apps, die ich am meisten benutzt habe jetzt in der Zeit, wo die nicht drauf waren, war die Nachrichten-App, die Joker-App, Fotos und Spotify. Ich habe tatsächlich die Joker-App dann mehr benutzt, muss man sagen. Ist gut, ich habe auch viel getestet. Ich bin ja einer der wenigen, die auch mal Feedback geben, was man noch anders machen kann, was man besser machen kann. Und dementsprechend sind die ganz oben gelandet. Aber ich möchte nur sagen, dass diese Studie, die ich hier angestellt habe, wirklich sehr, sehr gut war. Warum? Weil man einfach merkt, wie viel man dieses Gerät einfach für random Shit in die Hand nimmt. Das heißt, die 30-40% an Zeit, die ich gewonnen habe, die sind ja in Produktivität geflossen, beziehungsweise in Fokus auf andere Dinge. Und das kann natürlich einen Unterschied machen. Dementsprechend möchte ich jetzt einfach nur, das ist sozusagen ein bisschen Feedback auf meine Woche. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe natürlich auch gearbeitet, so ist es jetzt nicht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren von den Zuhörern, die einfach mal reinschauen bei Bildschirmzeit, welche Apps man am meisten benutzt. Schmeißt die einfach mal für eine Woche runter und beobachtet euch einfach mal in der Woche, weil das ist ein Training, das ist ein absolutes Kopftraining, dann festzustellen, wie man sich schon automatisiert hat in seinen Abläufen und einfach da mal wieder ein bisschen rauskommt und merkt, ich meine, ihr könnt die ja nach einer Woche wieder installieren. Ich habe zum Beispiel jetzt Instagram auch wieder draufgepackt, weil ich natürlich ab und zu auch was für Joker posten will. Aber ich habe jetzt diese Mechanismen raus, dass ich sagen kann, okay, geht nicht los. Und dann habe ich, sag ich mal, das ist jetzt auch noch der letzte Satz dazu, habe ich mir nämlich noch so ein Luxus-Ding gebaut, Luxus in Anführungsstrichen. Ich habe mein iPhone 6, weißt du, was ich ja gekauft habe? Da habe ich Instagram draufgepackt, weil ich ja ab und zu für Joker poste, habe das auf die Toilette gelegt. Und wenn ich auf Toilette war, habe ich dann sozusagen da meine Posts gemacht. Und ich meine, ich habe nur gesehen, wenn du auf dem iPhone 6 Instagram benutzt, ne? Digga, du kannst keine Reels vernünftig gucken, weil das Ding einfach so hinterher schrotet. Der kriegt die einfach nicht geladen. Du kannst, also das, die Performance, das bringt so keinen Spaß, dass du gar keinen Bock mehr hast, Instagram in die Hand zu nehmen oder irgendwas mit dem Telefon zu machen. Das ist wirklich heftig. Das ist meine kleine Story zu dieser Woche. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in den Hauptteil kommen, hauen wir meine erste One More Question raus. Die haben wir natürlich auch wieder mit am Start. Erste Frage in der One More Question ist, wie viel Prozent leichter ist das neueste MacBook Air M2, was der Nils auch hat, im Vergleich zum allerersten MacBook Air? Hat mir die Frage schon mal? Nee.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Wie viel Prozent? Okay, ja.
A, 11%, B, 22%, C, 33% oder D, 44%.
Ich tendiere eher zwischen B und C, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, irgendwas mit 22% oder 33%. Aber das Erste, um deinen Gedanken mal aufzunehmen, ich habe jetzt mal den Sprechball in der Hand. Das Erste war ja das mit dem runterklappbaren USB-Anschluss, oder?
Das kann gut sein. Ich kann mich nur an diese Szene erinnern, wo Steve Jobs das, glaube ich, in einen Umschlag packt oder aus einem Umschlag rausholt. Ich glaube, in einen Umschlag packt. In so einen Briefumschlag.
Ich sag, das ist, es ist B, 22%.
Okay, du loggst B ein, ja?
Ja. Hm. Also ich glaube, da gibt's, ich tendiere auch eher zu A. Also ich habe gerade meins in die Hand genommen. Ich glaube nicht, dass da so ein großer Unterschied ist.
Also ich hätte von vornherein A genommen. 11%. Weil ich glaube auch nicht, dass es so viel ist, weil das jetzige ist ja gefühlt, also es hat sich ja eigentlich nicht so viel verändert, es läuft nicht mehr konisch zu.
Mhm.
Man könnte dann also sagen, es trifft sich in der Mitte jetzt von der, weißt du, dieses, dass es auf der einen Seite dünner ist, auf der anderen Seite dicker, ist jetzt durchgehend. Das heißt, ich würde sagen auch, also ich würde 11% sagen A, du hast dich jetzt auf B eingeschossen.
Ja, wie gesagt, also ich habe zwischen B und C, aber jetzt, wo ich es in der Hand hatte, sage ich, würde ich auch A sagen, aber ich bleibe bei B.
Du, dann sag doch alles, A, B, C, D.
Nee, ich habe gesagt, ich bleibe jetzt bei B.
Du so, ich nehme B und dann so, wo ich drüber nachdenke, A könnte auch sein, aber ich bin irgendwo zwischen A und C.
Ja, deswegen nehme ich ja auch B, weil zwischen A und C liegt der B. Ich habe gesagt, ich tendiere zwischen B und C und nachdem ich es in der Hand hatte, würde ich auch eher A sagen, aber weil du schon A hattest, Joel, und ich dir den Sieg gönne, nehme ich B.
Das ist nicht dein Ernst, Alter. Jetzt machst du ja, da so,
doch.
Das ist wirklich so eine Girlfriend-Nummer ist das hier. Das ist wirklich so eine Girlfriend-Nummer. Ich hätte es ja aber gern gemacht,
sind
aber
wir nicht Freunde?
Du sollst ja, ich bin jetzt auch nicht traurig oder so, aber es wäre auch schon schön gewesen, wenn du das nicht genommen hättest, weil dann hätte ich das vielleicht nehmen können. Aber ich gönne es dir aber auch auf der anderen Seite. Also es wäre auch okay, wenn
ist
du
ja
das
auch machst, so,
aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen doof.
Ich nehme B.
Okay, ich nehme C.
Okay.
Antwort A ist richtig.
Joel, du
am 15.01.2008 stellte Apple das erste MacBook Air vor, welches ein Gewicht von 1,36 Kilogramm besaß. Mit 1,22 Kilogramm ist das neueste Modell um knapp 11% leichter als das erste Produkt in der Air-Reihe. Erstes Thema kommt heute von Nils Lielitke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist, aber ich bin gespannt. Worüber möchtest du denn heute mit mir sprechen?
Wir hatten das Thema mal kurz im Stream, als ich irgendwie bei dir im Stream mit reingeguckt habe. Das war vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen war das, glaube ich, wo ich glaube, das war MKBHD hat ja ein Raid-System oder sein Thunderbolt Pegasus Raid irgendwie vorgestellt oder gezeigt. Da meintest du, dass du sowas auch brauchst. Und deswegen habe ich mir heute mal zum Thema mitgenommen oder mitgebracht, den Unterschied zwischen DAS und NAS. Weißt du, was das heißt? Also was
NAS heißt? ADAS kenne ich.
Also NAS heißt ja Network Attached Storage, also dass man quasi einen Speicher am Netzwerk dass man einen Speicher am Netzwerk anschließt oder über das Netzwerk erreichbar ist. Und ein DAS ist ein Direct Attached Storage. Also ganz einfach gesagt, es ist eine einfache externe Festplatte, die via USB, Thunderbolt oder Firewire angeschlossen wird. So, das sind jetzt erstmal die zwei Unterschiede.
Also wie eine externe Festplatte.
Genau, richtig. Natürlich also kann man...
Eine WD, 1 Terabyte USB ist ein DAS.
Genau, richtig, weil es direkt angeschlossen ist. So, und heute, oder ich habe mir zum Ziel gemacht, dir erstmal den Unterschied beizubringen oder zu erklären, was ist denn der Unterschied? Ich gehe von aus, du weißt es ja eh, aber die Zuhörer ja vielleicht auch nicht.
Nee, sag mal.
Deswegen, also ein NAS ist ja meistens einfach ein Computer, also wirklich ein eigenständiger Computer, der ans Netzwerk angeschlossen ist und so natürlich halt auch verschiedenste Funktionen selbst ermöglichen kann. Wohingegen ja ein DAS, wie gesagt, ja einfach nur stumpf Festplatten sind, die man direkt an den Rechner anschließt. Mhm. Für dein Beispiel, was du ja gemeint hast, du brauchst sowas für deine Videos. Ist halt eher die Frage, brauchst du einfach nur einen Speicher, um deine Videos abzuspeichern oder um von diesem Gerät auch zu schneiden? Das kommt halt immer drauf an. Mobile Festplatten sind natürlich halt auch mal von Vorteil, weil man davon unterwegs auch arbeiten kann. Wenn du viel unterwegs bist, dann macht sowas halt Sinn. Wenn du halt eher immer einen festen Arbeitsplatz hast, wo du dran schneidest, dann würde zum Beispiel auch so ein Thunderbolt RAID-System, also zum Beispiel, die prominentesten Beispiele sind halt hier LaCie 2 Big für zwei Festplatten und LaCie 6 Big, wo sechs Festplatten drin sind und natürlich halt die Promise Pegasus RAID-Systeme.
Promise Pegasus. Was ist denn da der Unterschied?
Also letztendlich natürlich der Anbieter, der Hersteller einfach. Wobei ich glaube,
die mag LaCie nicht so gerne.
Ja gut, wenn man da natürlich halt schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also für mich, also kommt nichts um LaCie natürlich drum herum. Ich hatte auch mal eine LaCie 2 Big tatsächlich, die ich irgendwann wieder verkauft habe, weil ich sie dann irgendwann nicht mehr brauchte, weil natürlich die Augen da wieder größer waren als der Kopf, sage ich mal. Aber es sind auf jeden Fall gute Maschinen. Und je mehr Festplatten man einbauen kann, umso größeren Speicher hat man natürlich. Die Promise-Geräte, diese Pegasus-Systeme sind natürlich halt auch so, dass die halt, je größer die sind, es sind auch, glaube ich, 4, 6 oder 8 Festplatten, die sind natürlich halt extrem schnell, weil die halt einen Thunderbolt 4-Anschluss, Thunderbolt 3-Anschluss haben. Heißt, du kannst halt auch darauf schneiden. Heißt, du kannst halt deine iMovie, sage ich jetzt einfach mal, du hast da deine iMovie-Mediathek drauf, da lädst du alle deine Rohmaterialien rein und von da aus kannst du ohne Verlust schneiden.
Aber ist das ein RAID oder ist das einfach...
Ja, das ist ein RAID-System, genau. Also wenn du eine einfache Festplatte hast, klar kannst du die untereinander partitionieren. Also ein RAID-System ist ja der Vorteil, dass man mehrere Festplatten zusammengeschlossen hat und mithilfe von Software die untereinander aufgeteilt sind, um Daten zu sichern.
Mhm.
Kannst du mir grob folgen? Also wir haben
ich denke darüber nach, weil so wenn ich jetzt Videoschnitt mache, brauche ich ja theoretisch keinen RAID. Also es muss ja nichts gesichert werden. Ich sag mal, also die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering, dass die Festplatten mit dem Material kaputt gehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die doppelt sichern sollte. Weißt du, was ich meine?
Ja, es kommt drauf an, wenn du halt, wie du mit dem Rohmaterial umgehst. Wenn du natürlich halt damit umgehst und sagst, ey, komm, nachdem das Video hochgeladen ist, dann werfe ich alle Dinge, die ich dafür aufgenommen habe, weg, also lösche die, dann reichen natürlich da vollkommen normale Festplatten aus.
Nee, ich schmeiß sie nicht weg, weil ganz oft ist das ja nochmal eine Referenz in einem späteren Video oder ich brauche irgendwas aus dem Video. Und dann ist es natürlich angenehm, das Rohmaterial zu haben. Aber ich rede jetzt eher davon, dass man auf der Synology quasi, oder nicht Synology, sondern sag ich mal auf dem NAS, hast du dann ja verschiedene Festplatten, die sind ja dann zu einem RAID, was weiß ich, 5, 1, 2, 3 oder was auch immer zusammengeschaltet.
Genau.
Ob man das machen sollte oder ob man also mit Datenverlust oder ohne Datenverlust arbeiten sollte.
Also ich sag mal, dass eine Festplatte ausfällt, ist weitaus wahrscheinlicher, als wenn ein ganzer Verbund von Festplatten ausfällt. Also mir ist es auch schon passiert, dass Festplatten, ich habe die angeschlossen, funktionieren einfach nicht mehr. Ja, und dann steht man da, alle Daten, die da drauf sind, konnten halt nicht wiederhergestellt werden oder waren mir dann auch irgendwann egal natürlich, ob die wiederhergestellt wurden oder nicht. Und es kommt halt immer selbst drauf an, wie man damit umgehen möchte. Wenn wirklich mal der Worst Case eingetroffen ist und die Platte, wo alle Daten drauf sind, weg ist, möchte man das Geld zahlen, kann weit in die 1000 Euro gehen, um so eine Datenwiederherstellung zu machen, möchte man das Geld zahlen oder nimmt man vielleicht vorab ein bisschen mehr Geld in die Hand und sorgt auch gleichzeitig für Sicherheit, weil, wie gesagt, dass eine Festplatte ausfällt, ist weitaus wahrscheinlicher als ein ganzer Verbund. Und dieser ganze Verbund an Festplatten, also wenn in einem Gehäuse mehrere Festplatten drin sind, ich sage jetzt mal 6 Festplatten, davon sind 4 Festplatten rein verfügbar für einen selbst, sodass man da Daten drauf speichern kann. Und auf den anderen 2 Festplatten werden quasi Kopien von dem, was man drauf speichert, erstellt. So kann eine Festplatte ausfallen. Du kriegst es halt mit, dass eine Festplatte ausgefallen ist. Das System kriegt das auch mit. Du bekommst eine Meldung, du tauschst die Festplatte aus und vom System her werden die Daten wiederhergestellt auf die Festplatte, sodass du keinen Datenverlust hast.
Mich nervt eigentlich bei diesen Systemen am meisten, dass die so laut sind, dass die da ein Lüfter die ganze Zeit am Rauschen ist und dass man nicht so wirklich hundertprozentig flexibel ist. Das heißt, wenn ich mal wegfahre oder so, muss ich diesen ganzen RAID-Baum da mitnehmen. Und der ist ja auch nicht gerade unsensibel, das heißt, man muss den vernünftig verpacken. Das ist ja sehr, sehr, also es ist nicht flexibel, das System, neben dem RAID.
Das ist richtig.
Das heißt, so eine SSD mit 5 TB ist halt da mir einfach, oder sag ich mal, ist mir einfach angenehmer. Die ist halt super unempfindlich, ich kann direkt von schneiden, die ist mobil. Ich bräuchte wahrscheinlich eher etwas für ein Archiv. Und das wäre dann wahrscheinlich sowas. Wobei, das ist echt schwer. Also mich nervt als erstes natürlich bei einem, welches RAID würdest du da empfehlen? Weil das ist ja im Prinzip dann, ich habe 8 TB und dann habe ich nur 4 zur Verfügung, weil sozusagen er die Daten doppelt sichert. Gleichzeitig kann ich nicht von schneiden, wenn es ein Synology NAS ist, weil das einfach zu langsam ist. Das heißt, ich müsste ja an Thunderbolt teilnehmen. Da kann ich im Prinzip dann nicht von der Ferne drauf zugreifen.
Richtig.
Während ich das bei der NAS, also bei der Synology, theoretisch könnte, wobei das natürlich auch fragwürdig ist mit der Datengeschwindigkeit, aber ich hätte zumindest die Möglichkeit, von der Ferne mir Daten rüberzuziehen, wenn ich eine vernünftige Internetverbindung habe. Ich finde, das Setup ist sehr, sehr schwer.
Deswegen meinte ich ja anfangs auch, es kommt immer drauf an, wenn du viel unterwegs bist und du willst die Freiheiten haben, auch mal auf dem Balkon zu schneiden zum Beispiel oder auf deiner Terrasse oder im Café oder wo auch immer, dann ist natürlich halt eine Mobil... Ja, oder halt nur unterwegs zu schneiden. Oder so. Ja, aber halt, du weißt, worauf ich hinaus wollte, nämlich von unterwegs. Ja. Da reicht natürlich, oder würde ich auch eine mobile SSD empfehlen, weil natürlich der Name es ja auch sagt, Solid State Drive, die Festplatten weitaus robuster sind im Vergleich zu den Festplatten, die man von damals kennt, die HDDs. Deswegen würde ich dir persönlich halt auch sowas empfehlen und du hast ja sowas auch. Wenn du einen festen Arbeitsplatz hast und auch diesen nie wechselst, um Videos zu schneiden, zum Beispiel an deinem Mac Studio zum Beispiel, und du gehst auch nirgendwo anders hin, dann würde ich dir so ein Thunderbolt RAID empfehlen. Und das, was dann direkt halt an den dem Mac Studio angeschlossen ist und dann halt auch nur dann an ist, wenn du den Rechner benutzt.
Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie da die ideale Lösung ist.
Ja, du bist halt auch sehr sprunghaft. Deswegen ist natürlich klar, wie gesagt, also für dich würde halt eine normale SSD mit großem Speicherplatz ausreichen, wo man halt seine Daten drauf hat. Wenn du dann halt natürlich mit dem ganzen Stuff zum Bearbeiten und sowas halt alles fertig bist, kannst du diese Daten von deiner SSD halt auslagern in den Archiv. Das kann ein Synology NAS sein, was du irgendwo bei dir in der Wohnung zu stehen hast, was halt immer mit deinem Netzwerk verbunden ist. Das kann ja auch während der Arbeit einfach passieren oder während du, weiß ich nicht, streamst oder was auch immer und währenddessen schiebst du deine Daten dann da drauf und da sind die ja dann gesichert. Und dann hast du halt wieder Platz auf deiner externen Festplatte. Ja. Das ist quasi für dich wahrscheinlich auch aktuell der richtige Weg und so, wie du es wahrscheinlich auch jetzt gerade machst, oder? Also ein NAS, so ein Synology NAS ist halt eher für Firmen oder für Firmen geeignet, um ehrlich zu sein. Klar, du kannst, also wenn man sich mit der Materie als Privatperson halt auch auskennt, wenn man weiß, was man mit den ganzen Sachen machen kann mit so einem Synology NAS, weil das ist ja neben Speicher, also neben dem Netzwerkspeicher ist es ja, wie gesagt, ein eigenständiger Computer. Heißt, du kannst darüber auch zum Beispiel eine VM, also eine virtuelle Maschine, laufen lassen. Du kannst darüber einen Mail-Server laufen lassen. Du kannst darüber deine Office-Tenants, also deine Office 365-Umgebung zum Beispiel mitsichern, sodass, wenn da irgendwelche Sachen gelöscht werden, man die wiederherstellen kann. Das ist ja halt ein riesengroßes Ökosystem in sich selbst, was halt eher auf größere Kunden oder halt auf Kunden halt ausgelegt ist, die natürlich sich mit der Materie beschäftigen. Für einfache Leute, die einfach nur was speichern wollen, ist eine direkte Festplatte am Rechner angeschlossen natürlich schon halt die einfachste Lösung, die schnellste und einfachste Lösung.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt auch noch nicht allzu tief damit auseinandergesetzt, weil ich das bisher ja immer über eine SSD oder einfach ein DAS gelöst habe. Mhm. Was gibt's denn da noch zu sagen?
Ja, eigentlich nicht viel. Also das sind halt so die zwei Sachen, die man hauptsächlich halt benutzen kann. Also für dich ist halt wahrscheinlich eine externe Festplatte gut. Also das ist mein Abschlusswort. Für dich ist eine externe Festplatte gut, um halt temporär Material drauf zu speichern. Und wenn du sagst, ich brauche die Sachen nicht mehr, dann kann man überlegen, ein Archiv irgendwo aufzubauen, wenn du nicht schon ein Archiv hast. Das kann entweder ein RAID-System sein, was du direkt an den Rechner anschließt, was halt nur dann läuft, wenn du es halt möchtest. Oder das kann halt eine Synology sein, die halt bei dir irgendwo in der Wohnung steht und halt dauerhaft an ist, sodass du halt auch weltweit, selbst wenn du mal nicht zu Hause bist, immer auf die Daten im schlimmsten Fall oder irgendwie einfach als Backup drauf zugreifen kannst.
Du hast auch noch eine Synology von mir, ne?
Ja, klar, die kannst du gerne wieder haben.
Nee, ich habe mir jetzt gerade überlegt, weil du sagtest, ich kann ja auch eine Synology mir hinstellen.
Aber genau. Also die Synology würde dann in diesem Fall einfach nur als Archiv fungieren, die natürlich dann halt auch von überall, sofern man das einrichtet, halt erreichbar ist. Heißt, wenn du in Portugal bist, kannst du deine mobile Festplatte mitnehmen, kannst da dein Stuff drauf haben, den du in Portugal aufnimmst und da auch schneidest. Und wenn du mal irgendwas brauchst, was du vor Monaten mal aufgenommen hast oder vor Wochen, wo du noch nicht in Portugal warst, was du nicht auf der externen Festplatte hast, dann kannst du dir das ja darüber dann auf deinen Rechner ziehen und von da aus dann natürlich auch einbinden in deine Videos.
Entweder müsst ihr ein Thunderbolt nehmen oder halt quasi ein NAS, ne?
Genau. Also Thunderbolt ist natürlich halt die weitaus schnellere Übertragungsgeschwindigkeit oder hat die weitaus schnellere Übertragungsgeschwindigkeit.
Das heißt, wir machen jetzt die nächste One More Question, oder was?
Ja. Wie lautet denn die Frage?
Wie oft veränderte Apple sein Logo? A 4-mal, B 5-mal, C 6-mal, D 7-mal.
Puh, in ihrem Betriebssystem oder allgemein?
Steht hier nicht. Steht nur, wie oft veränderte Apple sein Logo.
Boah, ich sag B, 5.
Ich sag A, 4.
4, okay.
Und richtig ist tatsächlich Antwort C, 6-mal. Erklärung, okay. Seit der Gründung von Apple wechselte das Unternehmen 6-mal das Logo, zuletzt im Jahr 2014. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das da verändert hat. 2014, wie
sagen wir? 2014?
Ach so, doch, das war so ein bisschen plastisch. Es war nicht so platt, sondern es hatte noch so einen 3D-Effekt, glaube ich. So sieht es jetzt okay. So aus. Ah ja, hier ja, sind gut. Die 6. Das erste war ja dieses richtig crazy Teil, was aussah wie so ein eingerahmtes Bild, Apple Computer & Co. von 1976 bis 77. Dann von 77 bis 98 war dieses mit den Farben von oben nach unten, von grün, gelb, orange, rot, lila, blau. Mhm. Im Prinzip eigentlich das, was ja jetzt wiedergekommen ist, wo die auch in dem Apple Park diese, also im Prinzip eigentlich die Farben, die wir ja auch in der Einladung haben, ne?
Ja, richtig. Genau.
Und dann 1908, ja.
Ich wollte nur sagen, für mich ist das auf jeden Fall irgendwie das beste Logo. Ich sehe die Logos hier auch vor mir. Irgendwie kommt an nichts, kommt keines an das mittlere ran, also an das bunte.
Also ich finde 1998, na gut, wir müssen noch mal kurz zu Ende machen, damit wir einmal die Übersicht haben. 1998 bis 2001 war das dann auch, ist bei dir auch komplett schwarzes einfach, ne?
Ja, sieht genauso aus wie das, was wir jetzt haben.
Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und dann 2001 bis 2007 wird das ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man nennt, so ein Aqua-Look irgendwie, so ein bisschen 3D-mäßig, so ein bisschen eingegelt. Dann 2.7 bis 2.14 hat das ein bisschen so ein, ich weiß gar nicht, dass das Gel, dieses Gel-Format nochmal weitergeführt worden mit so einem komischen Strich, der da durchläuft. Und dann sind die zurückgegangen eigentlich auf 1998.
Krass. Weil sie wussten, alt ist geil. Schade, dass sie nicht das andere alt genommen haben, aber ja, ich komme damit klar. So ein dunkles MacBook Air mit diesem farbigen Logo würde aber auch relativ komisch aussehen.
Ja, also bald, wo eine andere Farbe mit reinkommt, wird es, glaube ich, schwierig. Ich meine, was gibt es denn für andere Companies? Haben die, gibt es irgendwelche mit extrem farbigen Logos? Eigentlich nicht, oder? Was gibt es denn noch für, was ist denn, ist auch gut, Microsoft, das ist ja ein sehr farbiges Logo. Es ist eigentlich dann auch, es sind ja auch ähnliche Farben, ne?
Mhm. Ja, ähnliche Farben wie die von damals, aber Apple hat da noch irgendwie noch ein Lila mit drin, Orange, ein, Gelb zum Beispiel. Ja. Jay, was für ein Thema hast du denn mitgebracht?
Also ich habe mir als Thema nicht überlegt, aber was ja viele schon beschäftigt und ich auch immer wieder Gespräche mit Kunden drüber habe, das baut auch so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt, aber es baut ein bisschen auf dein Thema auf. Das ist halt die Frage Cloud, Speicherung in der Cloud, Speicherung auf der Synology, Time Machine Backup, Time Machine in der Cloud und so weiter, weil das ja immer mehr ein Bereich wird, der so, also oft habe ich ja immer wieder das Feedback, wenn die Kunden irgendwie kein Backup haben oder so, sagen, ja, ich habe sowieso meine Daten alle in der Cloud. Und da wollte ich mal ein bisschen drüber diskutieren. A, wann macht das Sinn? B, wie macht ihr das zum Beispiel auch bei euch in der Company? Mit Backups, ist das, sage ich mal, euer Thema oder machen die Firmen das alle selber oder ist das, sage ich mal, so ausgelagert? Weil Privatpersonen unterschätzen manchmal, finde ich, was halt Cloud bedeutet. Weil Cloud hat natürlich, muss natürlich einige Voraussetzungen erfüllen, damit man an seine Daten rankommt. Erstmal braucht man eine vernünftige Internetleitung, die natürlich in Deutschland nicht unbedingt immer gegeben ist, um dann auch schnell wieder arbeitsfähig zu sein. Synology auf der anderen Seite hat den Vorteil, dass man die Daten lokal hat, aber auch im Internet, aber auf der gleichen Seite hat es halt einen hohen Administrationsaufwand, ne? Helft ihr, sag ich mal, den Kunden bei sowas oder wie macht ihr das?
Na, also wir stellen auf jeden Fall Synologies zur Verfügung. Oder was heißt zur Verfügung? Wir bieten sowas natürlich an, wenn wir einen Kunden zum Beispiel das erste Mal besichtigen und also wenn wir, ich sag mal so, wenn wir einen Kunden so eine Kennenlernphase ist, dann ist natürlich klar, dass man das erstmal den Bestand aufnimmt. Und wenn sowas bei einem Firmennetzwerk fehlt, dann bieten wir auf jeden Fall immer Synologies an, weil, wie gerade eben ja schon gesagt, so eine Synology hat ja halt auch andere Funktionen, Backup-Funktionen und natürlich halt auch der Speicher. Und es wird also firmenwichtige Daten, also so ein Dateiserver, nenne ich das jetzt mal, liegt halt immer auf dieser Synology, sodass da halt natürlich auch immer die Daten erstens für die Kunden, also für die Mitarbeiter in der Cloud sind und die von überall natürlich auch erreichbar sind. Und zusätzlich werden sie halt auch nochmal gesichert. Also wir machen das halt immer über diese Synologies, oh Gott, schwieriges Wort auf jeden Fall. Unsere Daten selber, also die Daten von meinem MacBook zum Beispiel, speichere ich ganz easy über eine externe Festplatte und Time Machine.
Aber jetzt die Kunden haben dann sozusagen ihre Daten auf der Synology.
Genau, richtig.
Und wenn die jetzt nicht im Büro sind?
Wenn die nicht im Büro sind, dann gibt es ja VPNs. Also VPNs sind ja Virtual Private Networks, heißt, ich baue von mir zu Hause eine Verbindung, einen Tunnel auf in das Netzwerk meiner Firma und kann dann auf die Daten zugreifen.
Das heißt, natürlich installiert dann halt auch auf der Synology ein VPN, oder was?
Richtig. Also was heißt auf der Synology, sondern halt eher auf der Firewall. Da wird es dann das Ganze natürlich konfiguriert. Und von da aus hat man dann halt die Weiterleitungen auf die ganzen Daten innerhalb des Netzwerkes. Aber ich persönlich habe auch schon vor Jahren tatsächlich irgendwie mal gedacht, dass Apple das irgendwie früher mal einbindet, dass man seinen Rechner auch in der Cloud speichern kann. Weil nicht immer hat man irgendwie eine Lust oder hat man Lust, sich irgendwie eine externe Festplatte zu holen. Oder man hat nicht immer die externe Festplatte bereit. Klar kann man halt auch viele Daten ja auch in der Cloud speichern, Kontakte, Bilder, Schreibtisch, Dokumente. Aber was ist denn mit den Einstellungen? Was ist mit meinem Hintergrundbild? Was ist mit den Einstellungen, wie ich meinen Finder konfiguriert habe? Sowas will ich ja eventuell auch auf einem neuen Rechner haben. Deswegen es ist die Überlegung, ist gut, finde ich. Also ich hoffe, dass Apple sowas irgendwann mal anbieten wird.
Ja, es gab ja auch ein bisschen Gerüchte darüber, ob Time Machine in der Cloud eventuell bei macOS 14 dabei ist. Ich finde auch, also ich finde nach wie vor das, was noch viel fehleranfällig ist und auch anstrengend ist, ist der Wechsel von einem Apple-Produkt zum nächsten. Das ist, finde ich, nach wie vor noch ein super, also ich will mich da nicht drüber beschweren, weil das natürlich auch für mich Arbeit ist, die ich für Kunden erledigen kann. Aber es ist natürlich so, dass das, was du auch gerade angesprochen hast mit wie sieht der Desktop aus, wie sind die Einstellungen für den Finder, wenn man dann die Daten überträgt, gibt es eine Fehlermeldung oder dann hast du ja auch die Problematik, dann haben die zum Beispiel kein Time Machine Backup, weil sozusagen alles in der Cloud liegt oder auf der Synology. Gleichzeitig musst du ja aber die ganzen Einstellungen übernehmen für beispielsweise VPN-Programme, für persönliche Einstellungen. Und dann, wenn du es übertragen willst von einem Mac auf den anderen, brauchst du das entsprechende Kabel dafür. Dann hat der eine noch, der hat schon USB-C, der andere hat noch Thunderbolt 2, keine Ahnung. Dann hat der hat nur USB. Dann kriegst du die Daten halt nicht von A nach B. Ich meine, das sind halt alles so Dinge, die würden natürlich durch ein Time Machine Backup in der Cloud passé sein. Außer, dass man eventuell eine einigermaßen schnelle Internetverbindung braucht. Aber ich finde, dass sowohl beim iPhone als auch beim Mac ist es ein sehr langwieriger Prozess. Also allein mein iPhone, jetzt zum Beispiel das 14 Pro Max, was ich jetzt habe, wenn ich die Daten auf ein 12 Pro übertragen will, das ist ja ein Pain, absoluter Pain, das zu machen, weil nachdem du alles übertragen hast, kannst du ja im Prinzip fast jede App durchgehen, egal ob du es, also es ist ja inzwischen sowieso alles verschlüsselt, was das angeht von Apple aus, aber du musst ja dann jede App umgehen, hier musst du dich wieder einloggen, dann musst du deine ganzen Wallets hinzufügen, gut, bei Zahlungsmitteln, fair enough, aber es gibt ja extrem viele Apps, die du neu einrichten musst, Fototan-App und so weiter, da sind ja wirklich, also bis du dann wieder arbeitsfähig bist mit dem Ding, musst du dich wirklich erstmal länger damit auseinandersetzen, damit alles funktioniert. Deswegen wechselt man dann so ungern mal sein iPhone, weil das immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist.
dass ich mein Telefon vor kurzem auch wieder neu zurückgesetzt habe, weil ich sowas eigentlich irgendwie alle paar Monate mal mache. Also mich persönlich stört es gar nicht, so alles wieder einzurichten.
Ja, natürlich nicht, weil es dein Job ist.
Richtig, aber ich finde auch, also es kommt immer drauf an. Also klar, Time Machine, also ist jetzt meine Meinung, ein Time Machine Backup in der Cloud ist gut, aber du brauchst dafür natürlich, also ich kann mich noch an einen Kunden erinnern, der hatte eine 1 TB Fotomediathek. So, der muss dann halt natürlich auch erstens einen riesen Cloud-Speicher abonnieren, weil Apple hat aktuell ja, glaube ich, auch nur 1 TB zur Verfügung in der Cloud. 2 TB. Ach, 2 TB, okay. Dann habe ich nichts gesagt, aber trotzdem musst du halt natürlich erstmal diesen Speicher abonnieren. Es ist ja wieder ein Schritt, den Leute machen müssen. Und da sehen die Leute aber auch wieder, da muss ich ja schon wieder Geld ausgeben. Und bei vielen Leuten ist das wahrscheinlich auch mal teilweise noch so ein Knackpunkt, warum die entweder nur 5 GB Cloud haben oder 50 GB oder 200 GB. Je nachdem, weil diese Preisspanne ist ja noch relativ gering im Vergleich zu dem Riesenspeicher natürlich. Manchmal ist das aber auch, also wenn jetzt jemand ankommt mit dem Gerät von 2015 und klar, er macht Backups, alles drum und dran und hat bis heute diesen Rechner benutzt, ich würde demjenigen oder diejenige auf jeden Fall raten, komplett neu anzufangen und nicht diesen ganzen alten Datenstuff mit auf den neuen Rechner zu nehmen.
Sprichst du jetzt gerade vom iPhone oder vom Mac?
Sowohl als auch. Das kann man für beides nehmen. Das kann man für den Mac nehmen, das kann man natürlich aber auch fürs mobile Gerät nehmen, fürs iPad oder für das iPhone.
Also du würdest auch jemandem empfehlen, wenn das iPhone wechselt, das iPhone komplett von null einzurichten?
Nein, also es kommt, wie gesagt,
aber
kommt
drauf an. Aber hast du eben empfohlen? Du hast gesagt, sowohl fürs iPhone als auch für den Mac.
Ja, wenn das Gerät, also wenn jemand mit einem Gerät von 2015 ankommt und das bis jetzt genutzt hat.
Und also was für ein Gerät jetzt, Mac oder iPhone?
Okay, dann, also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, jemand kommt mit einem 2015er MacBook Pro an mit 15 Zoll. So, da ist jetzt noch, 2015, was ist da drauf? Big Sur ist da drauf, sage ich jetzt mal. Und da sind, weiß ich nicht, wie viele alte Programme noch in dem Programmordner, die schon ein Durchfahrtsverbotszeichen haben, die nicht mehr benutzt werden können. Ich schaue mir den Rechner an, wie voll die Festplatte ist. Die ist zu 90% voll. Wenn ich ihn frage, was benutzt denn du? Ja, ich benutze eigentlich nur ein Dokument, weil ich daran schreibe. Dann sage ich zu ihm, dann, also klar, wir können die Daten jetzt übernehmen. Dann läufst du aber Gefahr, dass alle alten Sachen, die da drauf sind, natürlich auch deinen neuen Rechner wieder langsamer machen, weil je voller eine Festplatte ist, umso langsamer wird ja auch das System zum Beispiel. Das ist bei einer normalen, bei der HDD und bei einer SSD fast quasi genauso, wobei eine SSD ja schon weitaus schneller ist, natürlich, klar. Aber dennoch würde ich ihm empfehlen, hier fang doch einfach von neu, also behalt den Rechner so, wie er jetzt ist, nimm den neuen Rechner, richte den so ein, wir richten den so ein, wie du den brauchst. Und dann geht's ab, hast du wieder einen neuen Rechner sozusagen, mit dem du halt wieder schnell arbeiten kannst. Du hast deine Daten, die du brauchst, natürlich auch zur Verfügung und kannst dann loslegen.
Ja, bloß das, was ich ja genau, worum es geht, ist ja, dass dieser Umstellungsprozess so anstrengend ist. Also es ist ja, also wenn jetzt ein, sag ich mal, normaler Mensch wechseln will, der weiß ja zum Beispiel nicht, also der richtet jetzt seinen neuen Rechner von null ein und jetzt nur mal als Beispiel, wenn du dann ein Banking-Programm hast, was lokal in der Library die Database ablegt mit all deinen, sag ich mal, Kontoauszügen von 2014 hoch bis jetzt, dann sind diese Daten ja nicht automatisch auf dem neuen. Das heißt, du musst dich ja dann sehr intensiv damit auseinandersetzen, welches Programm verwendet welchen Speicherplatz, ist der in der Cloud, ist der lokal, und da ist ja für viele schon das Thema durch. Das ist ja schon für viele dann eine Überforderung, rauszufinden, wo wird das gespeichert. Dir bringt das Spaß, weil das dein Job ist, und mir bringt das auch Spaß, aber ich meine nur, dieser Prozess, der Wechsel von einem Gerät ist nach wie vor sehr, sehr anspruchsvoll, in verschiedenen Bereichen. Das ist ja, also deswegen macht das ja auch keiner, weil selbst eine 1:1 Übertragung manchmal sehr, sehr anstrengend ist. Also wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel hat, gerade bei mir einer ein MacBook bestellt, was ich zu ihm nach Hause geliefert habe, er hat gesagt, ich mache das alles selber. Ich wusste schon vorher, dass er sich in dem Moment melden wird, wenn es darum geht, wie kriege ich die Daten von A nach B. Und ich habe mich eigentlich geärgert, weil ich gesagt habe, ich hätte ihm gleich ein Kabel mitschicken sollen, weil der hat dann über Wi-Fi, also über diese kabellos Verbindung zwischen zwei Macs, angefangen, diese Daten von seinem MacBook auf das neue zu übertragen, und schickte mir dann am nächsten Morgen ein Bild und sagte, ja, hier steht, dass eine Datei übertragen wird, weil es halt nicht voranging, diese Übertragung. Und da merkst du, also in dem Moment merkst du einfach, dass es für normal, also für uns ist das klar, aber für jemanden, der, sag ich mal, der einfach nur seine Arbeit machen will, der muss sich dann sehr intensiv damit auseinandersetzen, was brauche ich eigentlich? Backup, sag ich mal, haben die wenigsten und machen sich die wenigsten Gedanken drüber. Dann ist die Argumentation, ja, okay, das ist in der Cloud. Ja, es sind ja auch viele von den Daten in der Cloud. Aber dann kommt das nächste, ja, okay, Microsoft-Lizenz muss neu installiert werden, oder es wird ein Banking-Programm verwendet, was in der Library speichert. Da gibt es ja auch noch viele andere Programme, die auch das in der Library ablegen, was halt nicht irgendwie übertragen wird, sondern was dann sozusagen von einem Ordner in die neue Library, in den nächsten Ordner gelegt werden muss, damit man wieder auf diese Daten zugreifen kann. Und das ist vor allem, also beim Mac finde ich, ist das so ein Clean Install ist super anspruchsvoll. Beim iPhone ist es nicht ganz so anspruchsvoll, aber es ist nach wie vor auch damit verbunden, dass du beispielsweise deine Aktivierungscodes der Bank haben musst, um beispielsweise wieder das TAN-Banking einzurichten oder wenn du einen Authentikator nutzen musst, was ja inzwischen auch in vielen Bereichen Standard ist, dass du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drauf haben musst. Das heißt, du richtest dir so einen Google-Authentikator ein, der quasi dir immer den Code anzeigt, der alle 60 Sekunden wechselt. Und dann vergisst du den zu übertragen, löscht das andere iPhone, dann musst du alles wieder zurücksetzen. Ich meine, das sind ja Prozesse, die sind nach wie vor extrem anstrengend. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, ich meine, beim iPhone würde ich sagen, ist es schon, geht es in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem noch so, dass man absolut keinen Bock hat, sein ein iPhone neu einzurichten. Also du bist, glaube ich, der Einzige, der da Bock drauf hat.
Ja, also deswegen habe ich ja auch nur von mir gesprochen, dass ich bei solchen Sachen teilweise halt das natürlich so rate. Aber wenn natürlich der Kunde das unbedingt, wenn es unbedingt gewünscht ist, sowas halt auch mit zu übernehmen, dann ist richtig. Dann ist dieser Migrationsweg oder dieser Migrationsprozess echt nicht einfach. Das stimmt natürlich. Und würde ja auch mit einer Cloud-Geschichte nicht einfach werden. Aber ich glaube, so ist halt schon mal ein Weg, wo ist deine externe Festplatte zum Beispiel, schon mal komplett weg. Sondern wir brauchen deine Apple-ID, das Passwort, melden uns an und dann können wir migrieren.
Ich glaube, ja. Ich würde sagen, ein Key-Tool, um das Ganze zu lösen für den vielleicht Privatnutzer, ist, also für mich ist da wirklich das Key-Tool, um solche Dinge lösen zu können, ist 1Password, weil wenn du das einmal machst, sag ich mal, du machst einen Clean Install und du gehst vorher einmal durch deine Programme durch und guckst, welche Programme verwendest du, wie speichern die ihre Daten, wo sind die und trägst diese ganzen Daten auch immer in 1Password ein, dann kannst du diesen Migrationsprozess sehr gut hinbekommen, weil du kannst ja in 1Password auch, sag ich mal, die Dokumente speichern, aber ich finde, es ist halt, also du musst einmal, damit es machbar ist für dich, musst du alle Zugänge, alle Daten abgespeichert haben, damit du das überhaupt hinbekommst. Ansonsten bist du permanent damit beschäftigt, rauszufinden, wie ist denn meine Microsoft-Lizenz, wo habe ich denn diese Lizenz gekauft? In irgendeiner E-Mail steht dann irgendwas noch drinne, dann hast du die nicht mehr, dann musst du die kontaktieren und so weiter und so fort. Das heißt, die Arbeit liegt nach wie vor noch absolut beim Benutzer und ich würde sagen, beim Mac, obwohl es ist beim iPhone auch noch, gibt es auch hier und da noch sehr, sehr hohe Fallstricke, wenn man sein iPhone neu einrichten muss. Es gibt ein bisschen weniger, weil natürlich alles über den App Store läuft, aber du musst bedenken, das wird, wenn wirklich dieser alternative App Store kommt, dann wird das ähnlich werden wie auf dem Mac, weil dann kannst du ja aus diesem alternativen App Store Sachen runterladen, die Daten wiederum woanders speichern oder andere Voraussetzungen haben. Und dann wird das ähnlich messy werden, wie es jetzt derzeit auch auf dem Mac ist. Kann natürlich auch, ich will jetzt auch nicht für jeden sprechen, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ich benutze einfach nur alles, was von Apple ist. Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil du gehst in den App Store. Wenn du jetzt einen neuen Rechner eingerichtet hast, du gehst in den App Store, lädst dir alle deine Programme runter, die du da gekauft hast. Ne? Du hast nichts über irgendwelche Webseiten gekauft, was jetzt auch nicht real ist, weil man kauft immer auch mal ein Programm, was nicht bei Apple im App Store ist, weil Apple natürlich da immer seine 15-30% abhaben will. Verkaufen die meisten das ja dann über ihre Webseite. Das heißt, du hast da einen Baum an Lizenzen und Logins, die du parat haben musst, um quasi dein Gerät neu einzurichten beziehungsweise zu wechseln. Und ich fände es einfach gut, und das ist auch so ein bisschen, sag ich mal, so mein finaler Gedanke zu diesem Thema, dass einfach Einstellungen, also alles, was du, dein Dock zum Beispiel, ich fände es herrlich, wenn das Dock sich synchronisieren würde mit meinen anderen Macs, dass ich sagen kann, hey, synchronisiere einfach das Dock und wenn da zum Beispiel ein Programm nicht runtergeladen ist, dann kann ich da drauf tippen und dann lädt er das aus dem App Store runter, wenn ich es da gekauft habe. Dass man da einen Sync hat oder einen Einstellungssync, ja, dass man einfach sagen kann, okay, alle Ortungsdienste, diese ganzen Sachen, die werden über die Cloud synchronisiert, dass man das überall gleich hat, dass es überall gleich aussieht, egal an welcher Maschine ich gerade bin. Und das könnte ja theoretisch irgendwann auch so weit gehen, dass es auch aufs iPad, iPhone vielleicht nicht, aber aufs iPad übertragen wird, was das Dock angeht, dass man einfach so eine vernünftige Workstation hat. Weil das ist zum Beispiel für mich immer wieder ein Problem, einzustellen, wie ist das Dock da eingestellt, wie ist es da eingestellt. Das heißt, ich verändere meinen Prozess. Ich habe ja jetzt, sage ich mal, meinen gesamten Arbeitsprozess, was Mail und To-Dos angeht, verändert. Mhm. Und jetzt muss ich das auf 5 Geräte übertragen. Also 5 ist wahrscheinlich noch wenig. Das ist ja mein Rechner bei der Arbeit, beziehungsweise 2 Rechner bei der Arbeit. Dann ist es hier zu Hause 3 Rechner, iPhone und iPad. Also es ist eine, ich meine, das macht keiner. Da wurschtelt sich halt jeder zurecht. Und das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt, also da, das ist, sage ich mal, so ein bisschen auch meine Hffnung, dass man mit dem neuen macOS 14 zumindest diese Bereiche ein bisschen vereinfachen kann. Der Wechsel, glaube ich, von einem Gerät zum anderen wird nach wie vor immer noch mit viel Arbeit verbunden sein. Man kann sich das natürlich auch wieder schönreden und sagen, hey, man kommt einmal dazu, auszumisten und Programme wegzulassen, wegzuschmeißen und so neu aufzuräumen, sage ich mal, wie bei einem Umzug oder so, dass man aussortieren kann. Aber es ist trotzdem, finde ich, für mich, also immer wenn ich das mache, dann A mit Kunden oder B bei mir, denke ich mir so, boah, es ist einfach viel Shit, den man bedenken muss. Und dann hast du neben dir einen Kunden stehen, der halt mega Schiss hat. So, das sind voll diese wichtige Daten. Wenn die jetzt weg sind, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du denkst dir dann so, ja, du benutzt auch ein Programm, was 2014 das letzte Mal von dem Entwickler aktualisiert wurde. Was weiß ich, wo er die Daten speichert. Dann musst du da erstmal recherchieren, wo der Stuff liegt. Also da finde ich nur, in dem Bereich ist noch viel, viel möglich. Und ich hoffe, dass mit macOS 14 da vielleicht ein bisschen Entlastung kommt, beziehungsweise ein bisschen Vereinfachung. Vielleicht können ja die Zuhörer, wenn sie wollen, einmal zu unseren beiden Themen ihre Gedanken ins Hilfforum schreiben, dass wir da ein bisschen drauf eingehen können. Auch vielleicht, was eure Gedanken dazu sind, was ihr euch wünschen würdet an möglichen Synchronisationsmöglichkeiten oder auch, wo ihr Probleme seht bei einem Wechsel von einem Gerät. Vielleicht seht ihr es ja auch gar nicht so und seht das ganz anders. Dann schreibt uns das da gerne auf jeden Fall ins Hilfforum. Ich würde sagen, wir machen vielleicht jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wie teuer war die Apple Pro Maus, welche 2000 auf der Macworld Expo vorgestellt wurde? A, $39, B, $59, C, $79 oder D, $99.
Ich habe den Joel aus der letzten Folge noch im Kopf. Ich nehme immer das teuerste, weil das von Apple ist. Ich sag D.
Okay, dann nehme ich C und Antwort B ist tatsächlich richtig, $59. Tut mir leid, lieber Nils. Erklärung, im Jahr 2000 hat Apple auf der Macworld Expo in New York eine innovative optische Maus vorgestellt, welche in einem beeindruckenden, kristallklaren Gehäuse untergebracht war. Sie konnte separat für $59 erworben werden. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich erinnere mich an das Teil. Die habe ich auch noch im Büro. Die sieht richtig geil aus.
Ist es die, die ähnlich an diese Mighty Maus kommt?
Ja, die ist so durchsichtig.
Du erwähntest es, danke.
Oh, ja, okay.
Ja, doch, genau das ist die. Guck dir, ja, hier, Original Apple Pro Maus. Guck dir mal. Ja, die sieht so auf jeden Fall ähnlich aus wie die Mighty Maus.
Damit würde ich sagen, können wir den Podcast für diese Woche abschließen. Wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und gebe Nils das Zepter zur Verabschiedung. Ein wunderschönes Wochenende für euch und dann bis ganz bald.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ihr wieder dabei wart. Auch mal Kaffee und Kuchen gönnen auf den Sonntag und dann hören wir uns die Woche.